In der letzten Predigt ging es um die Bergpredigt und Jesus sagte etwas zu diesem Gebot, du sollst nicht töten. Und heute haben wir den Text, wo Jesus über die Ehe oder speziell gesagt über den Ehebruch spricht und er sagt und das aufgreift aus dem Alten Testament, ihr sollt oder du sollst nicht Ehe brechen. Das steht Matthäus Kapitel 5. Und ich lese die Verse 27 bis 30. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und werf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und werf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt Jesus Christus, der Sohn des allmächtigen, gerechten und lebendigen Gottes. Du sollst nicht Ehe brechen. Darf ein verheirateter Mann mit einer anderen Frau ins Bett und Sex haben? Darf ein lediger Mann mit einer verheirateten Frau ins Bett und Sex haben? Was sagt Gott dazu? Darf ein verheirateter Mann schöne Frauen anschauen? Darf eine verheiratete Frau für andere Männer schwärmen oder flirten? Was sagt Jesus dazu? Der Satz heißt ja hier, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht die Ehe brechen. Deine eigene, wenn du verheiratet bist, oder die Ehe zweier anderer, die miteinander verheiratet sind. Das ist auch so ein eingiebiges Wort, brechen. Ich finde das gut. Ich habe mal so einen Stock mitgebracht. Du sollst nicht Ehe brechen. Denn wenn du die Ehe brichst, zerbrechen Herzen. Wenn du die Ehe brichst, können Familien zerbrechen. Wenn du die Ehe brichst, können ganze Existenzen zerbrechen. Deswegen, du sollst nicht Ehe brechen, weil Ehebruch gegen die Ehre Gottes geht, der die Ehe gestiftet hat und den Bund geschlossen hat und das für sehr gut empfohlen hat. Du sollst die Ehe nicht brechen, weil du Menschen damit wehtust oder zerstörst. Du sollst die Ehe nicht brechen, weil du dein eigenes Leben vielleicht kaputt machst und ruinierst. Ehe brechen. Wir haben so andere Worte wie fremdgehen. Das hört sich doch ganz niedlich an. Seitensprung. Affäre. Liebesabenteuer, was wir alles für Bezeichnungen haben für dieses, du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt ja auch noch andere Bezeichnungen, es heißt mal, ein Mann wird seiner Frau anhängen. Sie werden ein Fleisch sein, das ist ziemlich ganzheitlich gemeint. Und dieses Wort im Griechischen meint, sie werden zusammengelötet. Habe jetzt mal nur zwei Blätter zusammengeklebt, Mann und Frau. Und es hat die Frau getroffen. Ups. Hätte auch den Mann treffen können. Aber er nimmt auch was mit. Ne? Das wird er nie los. Nie in seinem Leben wird er das loswerden. Nicht ganz zumindest. Und da ist doch ein Schaden, den der Mann vielleicht gar nicht sieht. Jesus sagt, nee, du sollst nicht Ehe brechen. Ist nicht gut, gar nicht gut. Ich will euch nicht den Spaß verderben, darum geht es gar nicht, sondern ich will euch beschützen. Voreinander, miteinander. Ich will euch segnen und deswegen, du sollst nicht Ehe brechen. Und da macht Jesus deutlich, Ehebruch ist ja nicht dann erst geschehen, wenn jemand mit jemand anderem ins Bett steigt und Sex hat. Sondern Ehebruch geschieht ja schon im Herzen. Wenn zum Beispiel ein Mann eine andere Frau eingiebig, begehrlich, leidenschaftlich betrachtet und haben möchte. Es ist nicht der flüchtige Blick. Den kennen auch Menschen, die Jesus lieb haben. Oh wow, eine super schöne Frau. Danke Herr, du hast die Menschen wunderbar gemacht. Ich gehe weiter. Sondern es ist dieser leidenschaftliche, dieser verlangende, dieser erobern wollende Blick und erobern wollendes Begehren, wo Jesus sagt, wer eine Frau ansieht zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ein Herz ist schon zerbrochen. Geteilt, ein geteiltes Herz. Es geht hier um verheiratete Leute. Ein geteiltes Herz der eigenen Ehefrau oder dem eigenen Ehemann gegenüber. Da ist ein halbes Herz und das andere halbe Herz gehört schon jemand anderem, den ich begehre und eigentlich gerne hätte. Vielleicht sogar beide. Geht aber nicht. Geteiltes Herz, die Ehe schon im Herzen gebrochen. Und das ist sicherlich wichtig festzustellen, dass es nicht erst die Tat ist, sondern es beginnt mit diesem Begehren. Nicht, dass Tun und Begehren gleich tragisch sind. Da muss man sicher aufpassen, das sagen manche ja auch. Du bist ja auch nicht besser, in deinem Herzen begehrst du auch mal andere Leute. Also wenn ich mit jemandem ins Bett gehe, der verheiratet ist, du bist ja auch nicht besser. Besser nicht, das stimmt. Ja. Denn es zeigt sich auch bei dem, der im Herzen begehrt, dass er sich auf sündige Spur begeben will. Und dass der Ursprung unseres Tuns eben schon im Herzen drin liegt. Das wird dadurch deutlich. Aber die Konsequenzen sind natürlich völlig unterschiedlich. Ob jemand nur begehrt, da sage ich mal jetzt nur begehrt und verlangt, wo Jesus sagt, Ehebruch im Herzen, oder ob jemand wirklich Taten folgen lässt, einem anderen Mann die Frau ausspannt oder einer anderen Frau den Mann ausspannt oder eben heimliche Liebesaffären haben. Das ist natürlich in der Tragweite ein Riesenunterschied. Ähnliches haben wir auch beim Töten. Du sollst nicht töten. Und Johannes schreibt in seinem Brief, ersten Johannesbrief, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Also wer ihn hasst in seinem Herzen, ist ein Totschläger. Und du sollst nicht töten, nicht wirklich töten. Beides ist eine Linie. Töten beginnt im Herzen. Aber es ist eine völlig unterschiedliche Tragweite, ob mich jemand wirklich killt oder ob mich jemand nur hasst. Aber es geht darum, um die Anfänge, die zur Tat führen. Und Jesus zeigt einfach hier bei diesem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, zeigt er ganz radikal auf, hey, da steht niemand drüber. Da steht niemand weit davon weg. Schau dir dein eigenes Herz an. Wähle mal ganz ehrlich, ob du nur ein wiedergeborener Christ bist oder nicht. Ganz egal. Schau mal hinein. Du hättest auch die Veranlagung. Du könntest auch. Vielleicht bist du bewahrt worden. Vielleicht war Gottes Gnade besonders groß in deinem Leben. Oder du bist ganz anders geführt worden. Aber du hättest auch Ehe brechen können. Du hast vielleicht sogar auch schon Ehe gebrochen, zumindest in deinem Herzen. Und deswegen brauchen wir alle Vergebung, wir brauchen alle Gnade. Niemand kann so bei diesem Thema stehen, sondern nur demütig werden. und eigentlich ein gewisses Verständnis haben für denjenigen, der die Ehe gebrochen hat. Niemand tue so, dass er sich das hätte nie in seinem Leben mal eine Sekunde vorstellen können. Das macht Jesus auch deutlich. Aber er beschönigt nicht, er heißt nicht gut, sondern er zeigt auf, wenn wir das Gebot radikal halten möchten und es um unser Herz geht, wir als zur Sünde neigende Menschen dazu gar nicht in der Lage sind. Wir brauchen ganz viel Hilfe, ganz viel Gnade und einen großen, allmächtigen Gott. Und es kann niemand von uns einen Stein nehmen und anfangen, andere, ob verbal oder wirklich, zu steinigen. Hier ist ja, sind ja drei Dinge aufgezeigt in unserem Text, die sich in der Bibel immer wieder zeigen, wenn es dazu kommt. Wir haben einmal dieses Sehen. Wir haben das Begehren. Ich gehe gleich wieder an die Seite, dann könnt ihr vielleicht lesen, weiß ich nicht. Und wir haben die Tat. Das ist immer dieser Ablauf, ne? Sehen, Begehren und Tun. Man könnte auch sagen, hier ist das Auge involviert, von dem Jesus spricht. Hier ist das Herz, von dem Jesus spricht. Und hier ist die Hand, von der hier die Rede ist, ne? Das sind die drei Komponenten, die in unserem Text auftauchen und immer wieder in der Bibel auftauchen. Denken wir an Eva im Paradies. Sie sah, dass von der Frucht gut zu essen wäre, von dieser verbotenen Frucht. Es gibt in Coburg irgendeine daneben diesen Bäcker, ein ehemaliges Bordell, ich glaube, das ist endlos geschlossen. Und ich habe da mal drauf geschaut und da über diesem Bordell ist ein Baum, ein Apfelbaum drauf gemalt mit der Schlange und einem Apfel. Als wollte dieses Bordell sagen, wer da reingeht, der nimmt diesen Apfel, den der Teufel anpreist. Und in den Sprüchen heißt es, wer zum Ehebruch unterwegs ist, der ist wie ein Stier, der zur Schlachtbank geführt wird. Die drumherum wissen das vielleicht, aber derjenige ist blind. Also Eva, sie sah und sie begehrte und dann nahm sie den Apfel. Oder denken wir an Achan, als die Stadt Jericho erobert wurde und Gott verboten hatte, irgendwas mitzunehmen. Da heißt es, er sah den prächtigen persischen Mantel und das Gold und das Silber. Er sah es und dann begehrte er es und kassierte es ein und vergrub es in seinem Zelt. Und genauso auch David, der müßig spazieren ging und durch die Gegend schaute, ob zufällig oder geplant, dort die wunderschöne Bathseba entdeckte. Er sah sie und sie war wunderschön. Und er wandte sich nicht ab und er begehrte sie und ließ sie holen und begann Ehebruch. Sehen, das Auge spielt eine große Rolle. Begehren, das Herz, achte auf dein Herz, denn aus seinem Herzen entspringt das Leben. Und die Tat, hier die Hand. Eva wurde aus dem Paradies geworfen mit Adam. Was für eine Konsequenz! Achan wurde gesteinigt. Wahnsinn. Und David hat seine Familie schier ruiniert. Krieg in die Familie hereingelassen durch den Ehebruch. Das sind diese kleingedruckten Sachen, von denen in Hollywood und in den Medien und in den Zeitungen und auf den Pornoseiten niemand spricht. Das ist das Kleingedruckte. Er hat seine Familie zerstört. Du sollst nicht Ehe brechen. Und es wäre ja nun wirklich die Frage, wo kann man hier die Bremse reinhauen? Und wir würden wahrscheinlich sagen, hier. Ne? Denn wenn erst das Begehren kommt und die Leidenschaft kommt und der Vulkan kommt, wer kann dieses Feuer noch löschen? Auch davon spricht das Buch der Sprüche. Wer kann es dann noch löschen? Über das Sehen können wir erstmal nicht viel verfügen. Aber wir können wegschauen. Und beim nächsten Mal wissen, ich mache einen Bogen oder ich weiß schon, was kommt, ich lasse es. Und deswegen spätestens nach dem Sehen und manchmal auch vor dem Sehen, da wäre die Bremse gut. Hier schaffen es die wenigsten. Hier wäre Weisheit, von denen die Bibel spricht. Lest die Sprüche und andere Stellen. Gott mutet uns Weisheit zu. Gott sagt nicht, du bist ein guter Mensch, du wirst das mit deinem Gefühl und so schon alles richtig schön hinkriegen. Nein, auf einmal Feuer, auf einmal Vulkan, auf einmal vernebelt im Denken. Nein, du kriegst es nicht richtig hin. Sei weise, lass dich von Gott beraten und setze hier spätestens die Bremse. Du sollst die Ehe nicht brechen. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, also hier ist das Verlangende, das Willentliche, das schier erobernde Begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jetzt kommt eigentlich ein sehr harter Satz. Ne? Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt oder Anlass gibt zum Abfall von Gott, so reiß es aus und werf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und werf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Also Jesus dramatisiert er? Nein, Jesus übertreibt nie. Er spricht in diesem Zusammenhang von Hölle. Er spricht von Gehenna im Griechischen, dieses niemals verlöschende Feuer der ewigen Gottesferne und Qual. In diesem Zusammenhang spricht Jesus davon. Also das denke ich mir nicht aus. Ich würde nie in diesem Zusammenhang davon sprechen, aber Jesus tut das. Auch der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 13, Vers 4 sagt, befleckt nicht das Ehebett, er betreibt keinen Ehebruch, denn Gott wird die Ehebrecher richten. Ah, das ist ein harter Satz. Das ist auch nicht mehr niedlich. Und das ist gesagt, hey, wach mal auf, Junge. Wach mal auf, Frau. Das, was du dir ständig anschaust, die Wege, wo du unterwegs bist Richtung Ehebruch, sie sind nicht gut. Jesus spricht hier von dramatischen Dingen. Er ist der Sohn Gottes, er ist die Wahrheit. Und er sagt im Grunde genommen, mit dieses kleine Vergnügen ist es nicht wert, eine Ewigkeit ohne Gott zu verbringen. Deswegen, was dich verführt, werf es weg. Es ist erstmal ein Verlust. Aber besser als Krüppel in den Himmel zu kommen, als kerngesund in die Hölle. In Klammern, harte Worte für Deutschland, diese Welt. Ich habe gemerkt, nicht Geld ist Götze Nummer eins, sondern Gesundheit. Das ist Götze Nummer eins. Wo wir so erpressbar sind, generell, hat mit Corona nichts zu tun, auch vorher schon und nachher auch. Götze Nummer eins, Gesundheit. Und bei Christen ja genauso. Und je mehr Halleluja-Christen, desto mehr Thema Gesundheit und möglichst heil werden, als wollte man mit 100 Jahren wie ein frischer Knabe ins Grab springen. Hey, du liebe Zeit, lesen da Menschen die Bibel nicht? Und Jesus sagt, hey, geh lieber als ein Krüppel in den Himmel. Du hast die ganze Herrlichkeit und Ewigkeit als kerngesund mit diesem Moment der Freude in die Hölle. Thema Gesundheit. Und das ist ja auch eine wertvolle Information, wenn er sagt, besser die Hand abhauen, besser das Auge rausreißen, als dass der ganze Leib in die Gehenna kommt, in die Hölle. Es gibt also nicht nur für Menschen, die in den Himmel kommen, eine leibhaftige Auferstehung, sondern auch für Menschen, die in die Hölle kommen, eine Leibhaftigkeit. Jesus vertut sich doch hier nicht, wenn er sagt, der Leib kommt in diese ewige Gottesferne, in dieses Gericht hinein, in die Hölle. Also es ist wirklich kein pietistisch übertriebenes Thema hier oder evangelikal hochgepumptes Lieblingsthema, sondern es ist einfach das, was Jesus sagt. Und hier wird alle 5, 6 Jahre mal darüber ein bisschen intensiver gepredigt. Das ist nun wirklich nicht übertrieben, wenn wir davon reden und uns das vor Augen führen. Nun kann Jesus natürlich nicht meinen, dass man sich die Hand wirklich abhackt. Sie ist Werkzeug des Begehrens, die Tat. Oder dass man sich das Auge wirklich rausreißt. Das Auge ist die Quelle des Begehrens oder Einfallstor des Begehrens. Weil wenn es so wäre, müsste Jesus ja auch sagen, dann reißt euch beide Augen raus, ne? Weil ein Auge nützt ja nur nichts. Mit dem anderen kann ich das Gleiche noch machen. Hau beide Hände ab, weil mit der anderen Hand könnte ich ja immer noch mit der linken. Der will damit einfach nur aufzeigen, wie radikal wir vorgehen sollen. Lass es dir alles kosten, wenn du unterwegs bist, die Ehe zu brechen, es nicht zu tun. Lass es dir alles kosten, wenn du gefangen bist in Pornografie und allem möglichen Kram. Lass es dir alles kosten, davon wegzukommen. Und wenn du gefallen bist, aufzustehen und dich an Christus zu hängen, gib niemals auf. Jesus hat am Kreuz den größten Preis bezahlt für unsere Erlösung. Er hat sein Blut geopfert, sein Leben gegeben, die tiefste Nacht der Sünde und Gottestrennung durchlebt und erlebt. Das bist du ihm wert. Und jetzt sagt er, wenn es um Thema Ehebruch geht, Unreinheit, Unzucht, all diese Dinge, du, dann lass es dir alles kosten, einen guten Weg zu gehen. Es liegen auf dem anderen Weg zu viele geistliche Leichen. Zu viele Menschen, die mal ein bisschen angefangen haben im Glauben, aber das ist lange her. Das ist die Wahrheit. Lass es dir alles kosten. Sei radikal, wenn es darum geht. So Jesus. Also bei den Zauberern war es ja so in Ephesus, die kamen zum Glauben und dann brachten die alle Zauberbücher aus ihren Häusern auf den Marktplatz im Wert von zigtausenden Euros umgerechnet, ich glaube 70.000 Euro oder noch mehr, und haben die alle verbrannt. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer es manchen Leuten, die zum Glauben kamen, war, als sie dann ins Bücherregal gingen und da irgendwo das 6. und 7. Buch Mose rausholten, so ein Zauberbuch, so ein okkultes. Oder andere Zauberbücher und andere esoterische Literatur, die den Menschen im Verstand benebeln und den Blick für den lebendigen Gott wirklich verdunkeln und sie rausgeholt haben und das auch noch, ja, das auch noch. Gott will ja gar nichts Böses, er will dich ja befreien, er will dich ja segnen. Verbrenne es. Und so kann es auch in deinem Leben geben. Die haben vielleicht Geld gekostet und du musst sie wegschmeißen. Und vielleicht wäre der Weg der kürzere, aber du musst einen längeren Weg nehmen, um nicht in Versuchung zu geraten. Da mutet Gott uns das zu. In einem Zeitalter, wo wir soft die Christen geworden sind, wo wir denken, also wenn es unangenehm wird, das kann nicht von Gott sein. Doch, wenn es unangenehm wird, kann sehr wohl von Gott sein. Warum denn nicht? Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich, das ist ein Hinrichtungsgegenstand, und folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. So spricht Jesus und so spricht die Bibel, und einen anderen wirklichen Glauben scheint es wohl nicht zu geben. Und auch nur so kann man glücklich werden und den Frieden Christi haben, der höher ist als alles, was wir denken. Vielleicht ist es der Internetfilter, vielleicht ist es die Überwindung, ein seelsorgerliches Gespräch in Anspruch zu nehmen, vielleicht ist es die Überwindung, in die Beichte zu gehen und loszulassen, vielleicht ist es die Überwindung, einen Abschiedsbrief zu schreiben von irgendeiner Sache, was auch immer. Lass es dir das kosten. Das ist dir die Ewigkeit wert, glaub mir's. Und das ist ja auch die Qualität deines Lebens wert. Und denk an diesen Stock, der zerbrochen wurde. Was alles zerbricht, wenn man die Ehe bricht und wenn das Begehren größer wird und das Herz vergiftet oder irgendwann zur Tat wird. Du sollst die Ehe nicht brechen. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. In seinem Herzen. Ich möchte zum Schluss 3 Dinge nennen, wie wir da vielleicht nicht mit umgehen können. Einmal ist es keine Lösung, wenn man sich entmannt. Origenes, 3. Jahrhundert, er hat sich entmannt, um alle Leidenschaften loszuwerden, die ihn auf falsche Wege führten. Keine Lösung. Oder wenn man es dann bei der Frau macht und sie einhüllt in eine Burka. Keine Lösung. Herz bleibt das Gleiche. Es ist auch keine Lösung, wenn man in die Abgeschiedenheit geht, die Welt und die Fußgängerzone und das Leben und was auch immer meidet. Der heilige Antonius war 35 Jahre in der Wüste, um seine sexuellen Leidenschaften zu überwinden, die ihn auf böse Wege trieben. Diese 35 Jahre haben nichts anderes gezeigt, als dass das Problem im Herzen liegt, und das hatte er mitgenommen. Und es ist drittens auch keine Lösung, wenn man sagt, so, ich muss jetzt immer darüber nachdenken, wie ich das irgendwie vermeide, was Jesus hier verbietet und wovor er mich bewahren will. Das wäre das Gleiche, als wenn ich dir sage, denke bitte heute Nachmittag nicht über einen roten Elefanten nach. Du wirst den ganzen Nachmittag an den roten Elefanten denken. Sondern es gibt bessere Lösungen. Da möchte ich auch drei Punkte nennen. Einmal, eine gute Lösung ist, tue Gutes. Sei unterwegs als ein Mensch, der anderen helfen möchte, der in dieser Welt etwas Konstruktives tun will. Sei kein Müßiggänger, kein ewiger Sofasitzer, sondern pack an, überleg etwas. Wäre auch in dieser Krise, die wir im Moment haben, auch gut, wenn meine Brüder und Schwestern der Gemeinde mal bei mir anrufen und sagen, Mensch, Werner, Pastor, ich habe mal eine Idee. Da können wir was verteilen, da können wir vielleicht helfen, da könnten wir irgendwo auf Jesus hinweisen oder mit anpacken. Wow, würde ich sagen, super, tolle Gemeinde. Also überwinde durch Gutes tun, durch Helfen, konstruktiv und nicht bei dir selber hängen bleiben. So durch die Gegend laufen, Analysen betreiben. Römer 12 schreibt Paulus, überwinde das Böse durch Gutes. Und zweitens, gutes Denken, überlegen. Wir haben einen Denkapparat, wir haben einen Kopf, wir haben ein Herz. Mit welchen Gedanken fülle ich es? Und da kann man trainieren und da kann man sich auch ein Stück prägen. Denkt an die Stelle im Philipperbrief. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, darüber denkt nach. Worüber denke ich den ganzen Tag nach? Im Grunde genommen ist es eine Beschreibung von Jesus. Ich sage dir, denk über Jesus nach, über das, was er gesagt und getan hat, wie herrlich. Und du wirst es widerspiegeln. Und manches wird nicht diesen Platz in deinem Leben haben. Das Dritte, das Entscheidende, war ja die Sache mit dem Ehebruch und die Sache mit dem Begehren oder Fremdgehen wollen, möchten, tun, immer auch was mit meiner Seele zu tun hat, mit dem Zustand meiner Seele. Nämlich meistens steckt eine große Unzufriedenheit dahinter. Eine große Undankbarkeit, manchmal auch ein großer Schmerz. Das Problem liegt wirklich tiefer. Und ich möchte hier einfach mal sagen, wenn ich bei Jesus, so fromm wie es sich anhört, aber ich glaube, ich weiß, es ist die Wahrheit, wenn ich bei Jesus und durch den Glauben an Jesus Christus satt werde und eine Zufriedenheit in mein Leben einkehrt, brauche ich vieles andere nicht mehr. Das ist dieser Weg, den wir beschreiten dürfen, satt werden bei Jesus. Das heißt auch mit ihm Zeit verbringen, eben über ihn nachdenken, mit ihm ins Gespräch kommen, auf ihn hören und so weiter. Satt werden an Jesus. David sagt, wenn ich morgens aufwache, werde ich satt an deinem Bilde. Er ist kein Schwärmer, aber so war es. Seine Seele. Oder habe deine Lust am Herrn. Dann bist du am wenigsten gefährdet. Hast du deine Lust am Herrn, deine Freude? Dann bist du nicht groß gefährdet. Aber wenn nicht, dann suchst du woanders Befriedigung. Logisch. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freut euch in dem Herrn alle Wege. All diese Dinge, die uns auf Jesus werfen und auf Jesus hin orientieren, um ihn zu betrachten, um in seiner Nähe zu leben, in seinem Wort, im Gebet. Das soll unsere Seele sättigen. Da soll eine Grundzufriedenheit in unser Leben kommen. Und das ist der beste Schutz. Ich will nicht sagen Garantie. Der frömmste Mensch kann fallen. Er sollte wieder aufstehen. Steine werfen tun wir nicht. Aber das ist immer noch der beste Schutz vor Ehebrechen und unreine Dinge tun, die die Seele verderben. Und am Ende, vielleicht hat jemand unter euch die Ehe gebrochen, nicht nur im Herzen, sondern tatsächlich die Ehe gebrochen. Als Mann eine verheiratete Frau oder als Frau einen verheirateten Mann oder in eine andere Ehe hinein. Das ist schwerwiegend. Jesus hat das ja hier betont, das ist sehr schwerwiegend. Da tastet man seine Heiligkeit an. Aber ich will euch auch sagen, dass es da eine Vergebung gibt. Die gibt es nicht im Islam, da wird man heute noch zum Teil gesteinigt. Dass es eine Vergebung gibt bei Jesus Christus. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist, als dass er nicht dafür gestorben wäre und dir seine Vergebung anbietet und du Frieden bekommen darfst in dein Leben. Vielleicht musst du dich hier und da auch nochmal entschuldigen. Das dient auch dem Frieden. Aber es gibt keine Sünde, die zu groß wäre. Und der Ehebruch ist auch nicht zu groß für Jesus. Er ist für Ehebrecher und für Ehebrecherinnen gestorben am Kreuz. Paulus schreibt den Korinthern, früher wart ihr Ehebrecher, aber jetzt seid ihr Heilige, gehört zu Jesus Christus, zu seiner Gemeinde. Und denken wir an Johannes 8 mit der Ehebrecherin, die da in der Mitte steht. Und sie wurde beim Ehebruch ertappt. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was Jesus sagt, sagt er zum Schutz der Frau. Aber er hat es nicht zum Schutz der Sünde und des Ehebruchs gesagt. Das wäre eine Verwechslung. Was Jesus hier sagt, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr, sagt er zum Schutz der Frau. Aber nicht zum Schutz der Sünde. Als könnte man ja, ist ja nicht so schlimm, sein Geschäft zu vergeben. Nein, der ehrlich umkehrt und ehrlich bereut und seine Vergebung von Herzen begehrt, der erfährt Vergebung bei Jesus Christus. Der darf neu beginnen. Und wer hier und da fällt, darf durch seine Gnade aufstehen, ein gereinigtes Herz bekommen und in seinen Wegen gehen und für andere ein Zeugnis sein, dass es mit Gottes Hilfe möglich ist, eine glückliche Ehe zu führen. Jawohl, nicht übertrieben. Dass es mit Gottes Hilfe möglich ist, eine glückliche Ehe zu führen, sodass die Kinder oder Enkelkinder sagen, Mensch, Mama und Papa, Mensch, Großeltern, finde ich richtig toll. Ich möchte auch mal gerne heiraten. Amen.